SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Andreas Bönisch, guten Morgen. Der Klimawandel facht sie an, immer heftigere Waldbrände in Südeuropa, weil es dort immer heißer wird und die Böden knochentrocken sind. In Spanien und Frankreich sind zwei außergewöhnlich große Waldbrände ausgebrochen, beide sind nicht unter Kontrolle. Im südspanischen Andalusien gab es am Abend einen Großeinsatz, mehrere Hotels mussten evakuiert werden. Aus der Nachrichtenredaktion berichtet Thomas Kuhlmann.
7 Hotels, 2 Campingplätze, 5000 Fahrzeuge. Man habe in Rekordzeit eine große Zahl von Menschen in Sicherheit bringen müssen, heißt es von der Regionalregierung. Es brennt in der Nähe von Tarifa, einem beliebten Badeort in der Nähe von Gibraltar. Das Feuer soll in einem Wohnmobil ausgebrochen sein und sich durch Wind und Hitze schnell verbreitet haben. Auch in Südfrankreich gibt es noch keine Entwarnung. Zwischen Narbonne und Carcassonne sind in kurzer Zeit tausende Hektar Land verkohlt. Mehr als 1200 Feuerwehrleute sind im Einsatz. Es ist der bislang größte Waldbrand in Frankreich in diesem Sommer.
Die Bilder haben die Weltöffentlichkeit schockiert. Die Videos, in denen die islamistische Terrororganisation Hamas 2 israelische Geiseln zu Propagandazwecken vorgeführt hatte. Der UN-Sicherheitsrat beschäftigte sich damit in einer Dringlichkeitssitzung. Israel rief die Weltgemeinschaft auf, mehr Druck auf die Hamas auszuüben. Das Schicksal der Geiseln müsse wieder stärker in den Blickpunkt gerückt werden. Aus New York berichtet unser Korrespondent Martin Ganselmeier.
Israels Außenminister Gideon Saar war persönlich nach New York gekommen, nachdem Israel zuletzt in der Weltgemeinschaft immer isolierter dastand. Saar warf den Vereinten Nationen vor, mehr Druck auf sein Land auszuüben als auf die Terrororganisation Hamas. Die Behandlung der ausgehungerten Geiseln in den Propagandavideos nannte er satanisch. Fast alle im UN-Sicherheitsrat vertretenen Staaten verurteilten den menschenverachtenden Umgang mit den Geiseln, verlangten deren sofortige Freilassung und die Entmachtung der Hamas. Gleichzeitig übten viele Redner aber auch heftige Kritik an der Kriegsführung der israelischen Regierung. Der stellvertretende UN-Generalsekretär Miroslav Jentscher nannte Berichte über eine geplante Ausweitung der israelischen Militäreinsätze in Gaza zutiefst alarmierend.
In Deutschland wächst die Kritik an Israel und an der Israel-Politik der Bundesregierung. Dem offenen Brief an Kanzler Friedrich Merz haben sich rund 160 weitere Kulturschaffende angeschlossen. Damit sind es jetzt mehr als 360, die wegen der katastrophalen Lage im Gazastreifen mehr Druck auf die israelische Regierung fordern. Die Liste liegt im ARD-Hauptstadtstudio vor. Markus Sambale berichtet.
Es ist eine ganze Reihe bekannter Namen dazugekommen. Neu unterschrieben haben Musikerinnen und Musiker wie Nina Tschuba und Clouseau, der Regisseur Fatih Akin, Schauspielerinnen wie Yvonne Katterfeld und Katharina Böhm. Sie unterstützen den Appell mit dem Titel »Lassen Sie Gaza nicht sterben, Herr Merz«. Die inzwischen mehr als 360 Kulturschaffenden verlangen einen Kurswechsel der deutschen Israel-Politik. Konkret fordern sie, deutsche Waffenexporte nach Israel zu stoppen und Handelserleichterungen der EU mit Israel auszusetzen.
Die Bereitschaft, 5 deutscher Städte hilfsbedürftige und traumatisierte Kinder aus Gaza und Israel aufzunehmen, will auch die Stadt Freiburg unterstützen. Das kündigte jedenfalls Oberbürgermeister Martin Horn an. Er unterstütze diese Initiative gerne persönlich, sagte Freiburgs OB dem SWR. Horn schränkte allerdings ein, dass es dafür Unterstützung aus der Bundes- und Landespolitik brauche.
Dafür muss man auch viele Fragen klären, mit der Uniklinik, mit anderen Krankenhäusern, mit der Landesregierung. Aber wenn, dann brauchen wir konkrete Unterstützung, beispielsweise für verletzte Kinder und deren Familien. Das wäre auch ein gelebtes Zeichen in Not. Aktuell kommt weder genug Hilfe rein nach Gaza, noch Menschen raus. Für solche Aktionen bräuchte man klare Unterstützung von der Bundesregierung, von der Landesregierung, von vielen weiteren Akteuren unterwegs. Das heißt, es wäre ein langer Weg, aber es braucht dringend konkrete Solidarität und konkrete Hilfe für die Menschen vor Ort, insbesondere auch für die vielen verletzten Kinder.
Aus dem Auswärtigen Amt kommt Kritik an der Initiative. Die Idee helfe den Menschen nicht und sei nur nett für den Wahlkampf, so Staatsministerin Güler. Den Menschen könne am schnellsten direkt in der Region geholfen werden und nicht, indem ihnen die lange Reise zugemutet werde. Litauen hat die NATO um Hilfe gebeten. Hintergrund ist eine russische Drohne, die in den litauischen Luftraum eingedrungen und abgestürzt ist. Sophie Donges berichtet.
Bereits am vergangenen Montag war eine Drohne über die Grenze zu Belarus in den litauischen Luftraum eingedrungen und dort abgestürzt. Mehrere Tage suchte das Militär nach ihr und fand sie schließlich auf einem Truppenübungsplatz etwa 70 Kilometer nordwestlich der Hauptstadt Vilnius. Bei einer Pressekonferenz teilte die Generalstaatsanwaltschaft mit, dass diese Drohne mit Sprengstoff beladen war. Vermutlich sei sie in Russland mit Ziel Ukraine gestartet und dort erfolgreich abgewehrt worden. Anschließend flog die Drohne offenbar zufällig über Belarus bis nach Litauen, so die Vermutung. Laut der litauischen Verteidigungsministerin Schakaljene war bereits Anfang Juli eine weitere Drohne nach Litauen geflogen. Die Regierung werde deshalb den NATO-Generalsekretär kontaktieren.
Die japanische Stadt Hiroshima hat der Opfer des Atombombenabwurfs vor 80 Jahren gedacht. Am 6. August 1945 explodierte die erste im Krieg eingesetzte Atombombe und tötete Zehntausende Bewohner sofort. Aus Tokio berichtet unser Korrespondent Thorsten Iffland.
Um Punkt 8.15 Uhr Ortszeit legen die Teilnehmer der Gedenkzeremonie in Hiroshima eine Schweigeminute ein. Nur die Friedensglocke läutet. Genau zu diesem Zeitpunkt vor 80 Jahren klinkte ein US-amerikanischer Pilot die Bombe aus. Sekunden später explodierte sie über Hiroshima. Insgesamt 120 diplomatische Vertreter aus aller Welt haben an der Veranstaltung im Friedenspark teilgenommen. So viele wie noch nie. Die eindringlichsten Worte kommen von Hiroshimas Bürgermeister Kazumi Matsui. In seiner Rede warnt er vor der zunehmenden Akzeptanz von Atomwaffen für die nationale Sicherheit. Diese Entwicklung missachte die Lehren, die die internationale Gemeinschaft aus den Tragödien der Geschichte hätte ziehen müssen. Atomwaffen könnten völlig unmenschliche Folgen haben, so der Bürgermeister weiter. Auch UN-Generalsekretär Guterres warnt in einer Botschaft, dass das Risiko eines Atomkonflikts wieder wachse und die gleichen Waffen, die Hiroshima und Nagasaki verwüsteten, wieder als Druckmittel eingesetzt würden.
Nach Rheinland-Pfalz. Es war heute vor einem Jahr, als sich die Tragödie an der Mosel ereignete. In der kleinen Gemeinde Kröf war am 6. August 2024 spätabends ein komplettes Stockwerk eines Hotels in sich zusammengebrochen. Zwei Menschen kamen ums Leben. Die Betroffenen wünschen sich eine schnellere Aufarbeitung des Unglücks. Das sagten sie im Gespräch mit dem SWR. Die Einzelheiten von unserem Reporter Christian Altmaier.
Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Trier gegen einen Statiker laufen weiter. Er wurde nach Angaben des leitenden Oberstaatsanwaltes noch nicht angeklagt. Der Beschuldigte habe seinen Verteidiger gebeten, Stellung zu nehmen. Die Stellungnahme liege aber noch nicht vor. Betroffene hoffen, dass das Verfahren schnell abgeschlossen wird, auch weil Schäden am Hotel und umliegenden Gebäuden noch nicht repariert wurden. Nach Angaben der Betroffenen ist es schwierig, darüber mit Versicherungen zu sprechen, solange nicht feststeht, wer für das Unglück verantwortlich ist. Bei dem Hoteleinsturz waren vergangenes Jahr zwei Menschen gestorben. Sieben Verletzte mussten stundenlang unter den Trümmern warten, bis sie gerettet wurden.
Der Juli war in Rheinland-Pfalz und auch in Baden-Württemberg sehr nass. Es hat in den vergangenen Wochen viel geregnet. Gemüsebauern in Baden-Württemberg berichten aktuell deshalb von Problemen mit Schnecken. SWR-Reporterin Luisa Funk hat sich in der Landwirtschaft umgehört.
Gemüsebauer Daniel Jung hat besonders am Rand seiner Felder in Ödheim viele Schnecken gefunden, die sich vor allem über den Salat hergemacht haben. Aktuell habe er nochmal mit Schneckenkorn gegengesteuert. Er ist nicht der Einzige. Auch der Landesbauernverband bestätigt, dass aktuell viele Schnecken im Feld sind. Im Vergleich zum vergangenen Jahr sei das Schneckenproblem aber geringer, so Jung. Größere Ernteausfälle habe er nicht. Eine mögliche Erklärung sei der heiße Frühling und im Vergleich zum vergangenen Jahr die deutlich spätere Regenphase.
Der viele Regen der vergangenen Wochen hat aber natürlich auch was Positives. Die Region Bodensee-Oberschwaben, darunter eben auch der Bodensee, erholt sich langsam von der Trockenheit im Frühjahr. Das nasse Wetter der vergangenen Wochen hat dazu beigetragen. Trotzdem gibt es regionale Unterschiede. SWR-Reporterin Viktoria Klausnitzer berichtet.
Der Bodenseepegel liegt aktuell bei 4,07 Meter und damit wieder im normalen Bereich für diese Jahreszeit. Trotzdem war der Regen zu wenig für den See, so ein Sprecher des Instituts für Seenforschung in Langenargen. Ob der Niederschlag ausreiche, stehe jetzt noch nicht fest, besonders weil jetzt wieder eine trockenere Periode bevorstehe. Erholt hat sich die vergangenen Wochen der Tettnanger Hopfen. Für die Pflanzen war das nasse Wetter sehr wichtig, so die Geschäftsführerin des Hopfenpflanzenverbandes Theresa Locher. Durch das trockene Frühjahr sei mit etwas weniger Ertrag als im vergangenen Jahr zu rechnen. Der Regen war dringend nötig für die Gewässer und die Natur, so Roland Roth von der Wetterwarte Süd. Der Klimawandel führe dazu, dass es zu längeren Trocken- bzw. Regenphasen komme.
Und dieser Klimawandel ist weltweit zu spüren. Die Korallenbleiche im australischen Great Barrier Reef hat bislang unbekannte Ausmaße erreicht. Das ist in einem jetzt vorgelegten Bericht des Australischen Instituts für Meereswissenschaft zu entnehmen. Das 2300 Kilometer lange Korallenriff vor der Nordostküste Australiens gehört zum UNESCO-Weltnaturerbe. Unser Korrespondent Udo Schmidt berichtet.
Die hohen Wassertemperaturen vor der Küste des australischen Bundesstaates Queensland bedeuten für die Korallen beispiellosen Hitzestress, so die Autoren der Studie. Inzwischen verzeichnet man die großflächigste Bleiche seit Beginn der Aufzeichnung vor 40 Jahren. Die Korallen stoßen bei deutlich steigenden Wassertemperaturen die auf ihnen lebenden farbigen Algen ab, sie werden dann weiß. Die Ursache, so die Wissenschaftler, sei der Klimawandel. Es sei ein ständiges, heftiges Auf und Ab, das die Korallen durchleiden müssten, so der Leiter der Studie Mike Amsley.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Bringt heute jede Menge Sonnenschein. Im Laufe des Tages tauchen einige Schleier und Schichtwolken auf. Die Höchsttemperaturen 20 bis 26 Grad.
SWR aktuell. Hintergrund.
Es sind Sommerferien und mit den schönsten Wochen des Jahres haben wir uns in dieser Woche in der SWR aktuell Serie beschäftigt. Öfter, weiter, teurer. Warum ist uns Deutschen der Urlaub so wichtig? Die Antwort ist so banal wie einleuchtend, weil wir alle immer mal wieder eine Pause vom Alltag benötigen, weil wir uns erholen, einfach mal ausspannen wollen. Was ist das, Erholung und Ausspannen? Darüber habe ich mit Hasso Spode gesprochen, Historiker und Tourismusforscher. Herr Spode, wodurch entsteht Erholung? Kann man das pauschal beantworten?
Ja, Erholung kann man eigentlich nur empirisch messen. Würde schön sein, wenn man es könnte. Ja, das wäre also ein physiologisches oder ein neurologisches messbares Phänomen. Das kann man so gar nicht messen. Was gemacht wird, ist, man fragt die Leute, fühlen sie sich erholt? Und da sagen die allermeisten, ja, irgendwie schon. Und das kann natürlich durchaus ein Placebo-Effekt sein.
Dass man Urlaub bekommt, um sich zu erholen, das war nicht immer selbstverständlich. In der Bundesrepublik Deutschland, da gilt seit 1963 ein einheitliches Bundesurlaubsgesetz. Wie wichtig ist das aus historischer Sicht?
Naja, also das ist ein soziales im Moment, dass manche Berufsgruppen keinen tariflichen Urlaubsanspruch haben und die sollen dann einen Mindesturlaub bekommen. Das Interessante daran ist, dass der Mythos, dass man die Arbeitskraft wiederherstellt im Urlaub, ja, dieser bürgerliche Mythos, der steht da drin, der ist jetzt Gesetz sozusagen. Die Idee ist ja aus dem 19. Jahrhundert, dass man sich im Urlaub erholen müsste oder könnte. Auf diese Weise ist den Bürgern gelungen, sozusagen die Reiselust mit der bürgerlichen Leistungsethik oder mit der Idee der Selbstoptimierung kompatibel zu machen. In dem Moment wird ja das Reisen quasi eine Investition. Und das Schlagwort früher war Regeneration der Arbeitskraft, wohlgemerkt, ja. Wir erholen uns, damit wir anschließend besser arbeiten können.
Das passt heute teilweise nicht mehr so ganz, denn man hat den Eindruck, dass manche Menschen im Urlaub so viel machen, so viel erleben wollen, so viel Action haben wollen, dass sie anschließend gestresster zurückkommen als vorher. Also, wie hat sich der Wert des Urlaubs da verändert?
Gar nicht. Es ist sehr schön, dass Sie das ansprechen. Erzählen Sie mal jungen Kampftrinkern in Lloret de Mar, sie wollen sich erholen. Oder irgendwelchen Bergsteigern im Karakorum. Ich denke, die Motivationen im Urlaub etwas zu erleben, die sind extrem vielfältig. Und die Erholung dabei ist eigentlich nur eine Legitimationsstrategie, eher von Älteren, eher von Leuten, die im Berufsleben schon stehen, dass sie sagen, ja, wir müssen ja in den Urlaub fahren. Ja, das bringt also eine Legitimation, dass man ohnehin sozusagen ganz gerne zum Vergnügen verreist. Ja, Konsum von Räumen, von Erlebnissen, das ist Spaß und Abenteuer. Das sind eigentlich Dinge, die Reise attraktiv machen und nicht unbedingt jetzt die Erholung und die Regeneration der Arbeitskraft.
Die Anfänge des Urlaubs haben Sie angesprochen. Das geht zurück zum Beginn des 20. Jahrhunderts. Da gab es zum ersten Mal eine tariflich festgeschriebene Urlaubsregelung im damaligen Deutschen Kaiserreich. Wenn wir in die Zukunft schauen, Herr Spode, die Arbeitswelt verändert sich ungemein. Wie wird sich das auf unseren Urlaub auswirken?
Na, wir haben einen ganz langfristigen Trend, schon seit dem 19. Jahrhundert, seit der Herrschaft des Bürgertums, dass wir immer häufiger verreisen, aber immer kürzer. der Adel, der dann so vor 200 Jahren verreist hat, der war dann also ein halbes Jahr oder zwei Jahre weg. Das ist auch erholungsmäßig, wenn wir das jetzt mal ernst nehmen und nicht nur als einen Mythos ansehen, dann ist das günstiger, mehrfach kurz zu verreisen. Denn der Effekt, sich erholt zu fühlen, den hat man auch, wenn man nur eine Woche weg ist, dann hat man ein, zwei Wochen anschließend das Gefühl, man ist irgendwie ein besserer Mensch, man fühlt sich wohler. Also, wir verreisen immer öfter, aber immer kürzer.
Vielen Dank, Hasso Spode, Historiker und Tourismusforscher. Unsere Serie in dieser Woche in SWR aktuell, öfter weiter teurer, warum ist uns Deutschen der Urlaub so wichtig? Morgen früh zwischen 6 und 9 spreche ich dann mit Oliver Stettes, Arbeitsmarktforscher am arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft, darüber, warum Urlaub anscheinend unantastbar ist, also kein Politiker bisher gefordert hat, die Zahl der Urlaubstage zu verringern.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Das ist die Bundespolitik. Im Kabinett, da stehen eine Reihe von Beschlüssen an. Schwarz-Rot will beispielsweise das erste Rentenpaket auf den Weg bringen. Hans-Joachim Viehweger.
Zum einen soll das Rentenniveau bei 48% gesichert werden. Dieser Wert beschreibt das Verhältnis von Renten zu Löhnen. Zum anderen soll die sogenannte Mütterrente ausgeweitet werden. Erziehungszeiten für Kinder, die vor 1992 geboren wurden, werden dann bei der Rente genauso behandelt wie bei Kindern, die danach geboren wurden. Die Kosten dafür belaufen sich ab 2027 auf bis zu 5 Milliarden Euro. Für die Stabilisierung des Rentenniveaus rechnet die Bundesregierung 2029 mit Kosten von 4 Milliarden, die dann schnell ansteigen auf gut 11 Milliarden im Jahr 2031.
Auch die Pflege ist heute Thema im Bundeskabinett. Die schwarz-rote Koalition will zwei Pflegegesetze beschließen. Birte Sönnigsen.
Es geht unter anderem darum, dass Pflegekräfte in Zukunft mehr Dinge selbst entscheiden dürfen, ohne vorher einen Arzt oder eine Ärztin zu fragen. Etwa wenn es darum geht, Diabetiker und Demenzkranke zu versorgen oder sich um Wunden zu kümmern. Mit dem Gesetz soll der Pflegeberuf aufgewertet werden. Außerdem sollen Pflegebedürftige dadurch besser und effizienter versorgt werden. Ein weiteres Gesetz soll dafür sorgen, dass die Ausbildung für Pflegeassistentinnen und Assistenten deutschlandweit einheitlich wird. Bisher gibt es zahlreiche verschiedene Ausbildungen. Sowohl der Inhalt der Ausbildung als auch die Dauer kann von Bundesland zu Bundesland verschieden sein.
Und das Bundeskabinett berät heute über Pläne gegen Schwarzarbeit. Der Gesetzentwurf aus dem Bundesfinanzministerium sieht vor, dass der Zoll mehr Befugnisse erhalten soll. Lissi Kaufmann.
Zum Beispiel sollen sie selber auf Daten zugreifen können, um Verdächtige zu identifizieren. Bisher müssen sie dafür bei der Polizei anfragen. Außerdem sollen sie Betrugsfälle selber ahnden können, was wiederum die Justiz entlaste, heißt das aus Regierungskreisen. Die digitale Vernetzung soll besser werden und die Zollbeamten sollen künftig gezielter gegen schwarze Schafe in Barbershops und Nagelstudios vorgehen. Dort vermutet man verstärkt illegale Beschäftigung, aber auch Clankriminalität und Geldwäsche. Die Friseur- und Kosmetikbranche soll deshalb in den Katalog der Risikobranchen aufgenommen werden. Für Beschäftigte heißt das, sie müssen ihren Personalausweis künftig dabei haben und bei Kontrollen vorlegen.
Und jetzt wollen wir uns mit der FDP beschäftigen. Ja, die gibt es noch. In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sitzt die FDP noch in den Landesparlamenten, regiert in Mainz sogar mit in einer Ampelkoalition. Aus dem Bundestag ist sie bei der vorgezogenen Bundestagswahl Ende Februar ja rausgeflogen. Aber die Vorbereitungen für den Neustart laufen bereits. Interaktiv soll er werden. Jim Bob Nikschas über die Zukunft der FDP.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Wenn auch Sie zu den Menschen gehören, die in der Fußgängerzone lieber einen weiten Bogen laufen, um bloß nicht von irgendwem angesprochen zu werden, dann hören Sie doch jetzt mal genauer hin. Sie könnten nämlich jemandem einen großen Dienst erweisen, wenn Sie in den nächsten Tagen einfach mal stehen bleiben. Der Freiheit nämlich. Also, naja, genauer gesagt der Freiheitlich-Demokratischen Partei. Kurz FDP. Sie erinnern sich eventuell? Ampel? Christian Lindner? Schuldenbremse? Naja, jetzt ist die FDP jedenfalls raus aus dem Bundestag und fängt nochmal ganz unten an. Denn für das neue Parteiprogramm wollen die Liberalen jetzt auf der Straße zuhören, sagen sie, den ganz normalen Menschen. Die Fragen dabei sind allerdings anspruchsvoll. Was macht dir Hoffnung oder was wünschst du dir für Deutschland 2040? Woher soll ich das wissen, fragen sie sich jetzt vielleicht. Dabei könnte das ihre Chance sein, aus der FDP eine bessere Partei zu machen. Niemand hat gesagt, dass das leicht ist. Aber mehr Parteien in der Mitte des Parlaments könnten ein lohnenswertes Ziel sein. Bleiben Sie doch einfach mal stehen.
Anmerkung von Jim Bob Nikschas.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.